Drei Monate Krieg am Golf. Wie umgehen mit dem Iran? Ende Februar starteten die USA und Israel ihre Angriffe auf Iran. Die Islamische Republik reagierte mit Gegenschlägen und blockierte die Meerenge von Hormuz mit Folgen für die ganze Welt. Der schnelle Sieg der israelisch-amerikanischen Koalition über Iran, den Donald Trump in Aussicht gestellt hatte, hat sich ebenso als Illusion erwiesen wie ein Machtwechsel im Innern der Islamischen Republik. Das Regime ist militärisch geschwächt, aber weiterhin an der Macht. Der Iran drei Monate nach Beginn des Krieges am Golf. Darum geht es jetzt im Gespräch mit dem deutsch-iranischen Politikwissenschaftler und Publizisten Ali Fatollah Nejad. Guten Tag, Herr Fatollah Nejad.
Ich grüße Sie.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.
Herr Fatollah Nejad, welche Endszenarien für diesen Krieg können Sie sich heute rund drei Monate nach Beginn vorstellen?
Es gibt ungemein viele Szenarien, die man sich vorstellen kann. Gehen wir sogar davon aus, dass dieser Krieg morgen endet. Da werden wir noch einige Monate, wenn nicht jahrelange Auswirkungen auch auf die Energiemärkte haben und auch natürlich auf die geopolitische Neuordnung vielleicht auch der Region. Insgesamt ist es so, dass zwischen Iran und den USA und auch Israel so viele explosive Sicherheitsthemen relevant sind. Und wir können nicht davon ausgehen, dass, falls es auch zu Verhandlungen kommt, dass diese dann sehr schnell gelöst werden.
Welches Ziel streben denn Irans Machthaber in diesem Krieg an?
Das Ziel, was sie immer angestrebt haben, und zwar geht es in erster Linie um das Überleben des Regimes, also der Machthaber selbst. Da spielt die iranische Gesellschaft eine geringere Rolle. Innerhalb dieses Krieges versucht das Regime, eine Art Sieg zu proklamieren. Und auf der Basis der Rechtfertigung, dass die amerikanischen Ziele ja nicht erreicht worden sind und das Regime noch da ist, so wird versucht, das auch propagandistisch auszuschlachten.
Hat sich eigentlich die militärische Strategie des Iran im Laufe dieses Krieges verändert?
Ich glaube, das Besondere an diesem Krieg ist, dass die Islamische Republik Iran sich so sehr in einem Existenzkampf gesehen hat wie noch nie zuvor. Zumal es ja zu einem Angriff der regionalen militärischen Supermacht Israel und der globalen militärischen Supermacht USA kam. Beide gleichermaßen. Wir hatten solch ein Szenario in der Vergangenheit eher nicht. Beim 12-Tage-Krieg vom Juni letzten Jahres haben die Israelis angefangen und die Amerikaner sind eingestiegen mit Schlägen gegen das iranische Atomprogramm am Tag 10 dieses 12-Tage-Krieges. Bei diesem Krieg gab es eine weitere Besonderheit, dass innerhalb der ersten Kriegsminuten der oberste Staatsführer Ali Khamenei umgebracht worden ist, der nicht nur der religiöse, politische und ideologische Kopf des Regimes war, sondern auch der militärische und auch die Entscheidungsfindung lange Zeit auch beherrscht hat. Wie die Iraner reagiert haben, man hat asymmetrisch reagiert, man hat sehr viele Raketen und auch Drohnen diesmal nicht nur gegen die sogenannten Aggressoren losgeschickt, sondern über 80% dieser Angriffe gingen auf die arabischen Golfstaaten, die eigentlich unbeteiligt waren, und das mit dem Kalkül der Teheraner Seite, dass damit der Druck erhöht wird auf Trump via diese arabischen Golfstaaten, natürlich auch durch die weltwirtschaftliche Entwicklung, durch die innenpolitische Entwicklung in den USA, sodass Trump diesen Krieg dann beendet, weil unendlich, und da sind sich, glaube ich, auch die Machthaber in der Islamischen Republik auch einig, kann man natürlich solch einen Krieg nicht überleben.
Warum kann dieses Regime sich überhaupt halten?
Trump hatte sich ja vorgestellt, dass in Iran es zu einem Venezuela-Szenario kommt, dass also der oberste Staatsführer wegkommt. Maduro wurde ja gekidnappt in Venezuela und man sich mit einigen Elementen des herrschenden Regimes arrangiert. Aber er verkennt die Natur des iranischen Regimes. Es ist sicherlich so, dass die große Mehrheit der iranischen Bevölkerung gegen das Regime positioniert funktioniert ist. Das habe ich auch in den letzten Jahren immer wieder betont, dass es auch eine irreversible Kluft zwischen Staat und Gesellschaft gibt, dass die soziale Basis des Regimes stark ausgedünnt ist, mittlerweile 15% vielleicht der Bevölkerung beinhaltet. Aber diese 15% haben gute Gründe, politische, ökonomische und ideologische, sich mit allen Mitteln bis hin zu größeren Massakern gegen die eigene Bevölkerung versuchen im Sattel zu halten, weil sie wissen, dass es da auch keine Alternative gibt, dass sie so stark verhasst sind. Aber dieses iranische Regime hat durchaus sehr viele gewaltbereite ideologische Milizen etc., die bereit sind, sehr viele Menschen zu töten, um das Regime am Leben zu halten.
Herr Fatollah Nejad, die Verhandlungen mit den USA jetzt, die kreisen um Irans Atomprogramm und um die Blockade von Hormuz. Will der Iran überhaupt eine Einigung? Oder ist der Schwebezustand, den wir jetzt erreicht haben, ist der nicht eigentlich günstiger?
Ja, der Schwebezustand kann günstig sein, aber es hat ein großes Risiko und das ist die Wiederaufnahme der Kampfhandlungen seitens der Israels und der USA, die noch größere Verluste für das Regime auch bringen kann. Es gibt durchaus unterschiedliche Vorstellungen innerhalb des jetzigen iranischen Regimes, was den Krieg anbelangt, was Diplomatie anbelangt, ob es Sinn macht, diesen Krieg doch fortzusetzen, weil man sich eine Art Konsolidierung des Regimes nach innen vorstellt oder eben nicht. Es gibt andere, die davor warnen, weil sie darauf hinweisen, dass der iranische Staat kurz vor dem ökonomischen Kollaps steht und man solch eine Wiederaufnahme des Krieges nicht ohne weiteres vertragen kann. Also es gibt da durchaus unterschiedliche Vorstellungen auf der iranischen Seite.
Wir zeichnen ja am Mittwoch vor der Sendung auf. Die USA hatten Anfang dieser Woche tatsächlich wieder Angriffe auf Iran aufgenommen. Hat das das Regime wahrnehmbar beeindruckt?
Man hat es zumindest so dargestellt, dass die amerikanischen Angriffe auf Raketenabschussrampen um die Menge von Hormuz herum kein defensiver Akt sind, wie die Amerikaner das darstellen, sondern dass es ein Bruch des Waffenstillstands ist. Dennoch haben wir gesehen, dass beide Seiten doch interessiert sind, eine gewisse Deeskalation beizubehalten. Es gibt auf beiden Seiten gute Gründe, dass man eine Art Arrangement sucht, dass dieser Krieg nicht wieder aufflammt. Aber die große Frage ist, wie macht man das? Diplomatisch und auf der Verhandlungsseite sehen wir sehr große Unterschiede zwischen den Positionen der beiden Seiten. Beide tendieren nach wie vor maximalistisch, ihre alten Forderungen nach vorne zu hieven. Das wichtigste Thema mittlerweile, dieses große neue Mammutthema, ist die Menge von Hormuz, was wir gar nicht hatten, wo die Iraner durchaus eine Art Kontrolle gewonnen haben über die Schifffahrt dort. Und die Amerikaner wollen, eins der wichtigsten Ziele einer Absichtserklärung zwischen beiden Seiten ist, dass der Krieg beendet wird. Die Iraner wollen auch, dass die israelischen Angriffe auf die Hezbollah unterbunden werden. Das ist eine große ungeklärte Frage. Dass die Menge von Hormuz wieder geöffnet wird. Also, dass die iranische de facto Blockade aufgehört wird, aber auch die amerikanische Blockade iranischer Häfen. Und dann die große ungeklärte Frage, was passiert eigentlich mit der Atomproblematik? Für Trump ist es sehr, sehr wichtig, ganz oben auf der Agenda. Aus Teheran hört man manchmal Konzessionsbereitschaft, manchmal eben nicht. Dann geht es allerdings, wie man auf Englisch sagt, the devil is in the details. Es kommt sehr stark auf all diese Details an, also in Bezug auf die Atomproblematik. Was passiert mit den 440 Kilogramm an hoch angereichertem Uran? Die Amerikaner wollen, dass die Iraner das außer Landes schaffen. Die Iraner wollen wahrscheinlich, dass man den Anreicherungsgrad reduziert. Dann gibt es die Frage nach der Urananreicherung überhaupt, was die Amerikaner aberkennen. Dann geht es um die Urananreicherung selbst. Da sind verschiedene Vorschläge im Spiel, was eine Art Moratorium darstellen könnte. Also, dass halt über mehrere Jahre hinweg die Iraner freiwillig auf die Urananreicherung verzichten. Und dieses Atomthema soll in einer zweiten Phase, die entweder 30 oder 60 Tage dauern soll, nach dieser Absichtserklärung dann verhandelt werden. Im Gegenzug wollen die iranischen Machthaber Sanktionslockerungen haben, die Freisetzung von Milliarden von iranischen Geldern, die aufgrund von amerikanischen Sanktionen in ausländischen Banken festgesetzt sind. Dann haben wir noch gar nicht über die wichtigsten Themen geredet, die auch wahrscheinlich zu diesen Kriegen geführt haben, mitgeführt haben. Das ist das iranische Raketenprogramm, das Drohnenprogramm, was ein Dorn im Auge der Israelis ist, aber auch der arabischen Golfstaaten. Und es ist völlig unklar, wann diese Themen überhaupt besprochen werden können, zumal die iranische Seite ja auch keinen großen Appetit zeigt, überhaupt über die Atomproblematik wirklich reden zu wollen. Zumindest Stand jetzt.
Das sind die Positionen. Was halten Sie denn eigentlich von der Verhandlungstaktik der Amerikaner?
Die Amerikaner haben ein sehr großes Problem innerhalb dieses Krieges. Sie konnten ihre militärische Überlegenheit nicht übersetzen in eine politische oder strategische Überlegenheit. Die Iraner haben bewiesen, dass sie asymmetrisch in der Lage sind, durch die Blockade, durch die de facto Sperrung der Menge von Hormuz nicht nur die gesamte Region als Geisel zu nehmen, sondern auch die Weltwirtschaft und dadurch auch den Druck auf Trump zu erhöhen. Auf der anderen Seite ist es absolut schwierig vorherzusehen, was denn Trump am Ende als gesichtswahrenden Deal ansehen wird. Es kann da alles Mögliche kommen, aber es muss auf jeden Fall etwas mit der Atomproblematik zu tun haben. Das, was er jahrelang immer als wichtigstes Thema auch thematisiert hat. Aber die Iraner haben maximalistische Positionen, die Amerikaner haben maximalistische Positionen innerhalb dieses diplomatischen Spiels. Und derjenige, der da nicht am Verhandlungstisch natürlich ist, ist die iranische Gesellschaft und ihre Interessen.
In der Tat. Am Anfang des Krieges hatte der amerikanische Präsident ja auch Regime Change von innen verheißen. Davon ist längst nicht mehr die Rede. Wissen Sie, wie es um die Lage und um die Stimmung der Zivilbevölkerung im Iran bestellt ist?
Wir müssen vor Augen führen, dass die Islamische Republik Iran den längsten von einem Staat durchgeführten Internet-Blackout gegen die eigene Bevölkerung oktroyiert hat. Mittlerweile, glaube ich, fast 3 Monate. Wir dürfen nicht vergessen, dass davor schon im Zuge der größten Anti-Regime-Proteste, die wir Ende Dezember im Januar auch gegen das iranische Regime in Iran selbst erlebt haben, auch vor einem Vorzeichen der digitalen Dunkelheit passiert ist. Also damals wurde nicht nur das Internet, sondern auch das Festnetz und die Mobilfunknetze wurden ausgeschaltet, sodass der Kontakt nach Iran sehr, sehr schwierig ist. Mittlerweile gibt es einen privilegierten Zugang für Leute, die regimegenehm sind. Also der Internetzugang ist sehr stark ein großes Problem, was natürlich auch einen wirtschaftlichen Schaden hat. Es gibt eine große Repression nach wie vor, sowohl Verhaftungen von Tausenden als auch Exekutionen. Es gibt eine Demonstration der Stärke nach innen mit einer Militarisierung der iranischen Straßen. All das zeigt, dass es doch ein Regime ist, das von Unsicherheit geplagt ist, dass man dennoch große Befürchtungen hat, dass da wieder was aufbrodeln kann, dass man das verhindern möchte. Und die wirtschaftliche Situation ist natürlich noch desolater als zuvor. Wir haben seit letzten Herbst den Eingang Irans in die Sphäre der Hyperinflation. Das bedeutet, das sind offizielle Inflationsraten ab 50%. Mittlerweile haben wir eine offizielle von ungefähr 70%. Wohlgemerkt, das sind offizielle Zahlen. Inoffiziell sind wahrscheinlich diese Inflationsraten noch viel höher, vor allen Dingen für sozioökonomisch schwache Haushalte. Und auch um den Staatshaushalt ist es nicht gut bestellt. Es fehlen zunehmend auch Deviseneinnahmen, weil die amerikanische Blockade der iranischen Ölexporte oder der iranischen Häfen und die Ölexporte nach China unterminieren. Also die wirtschaftliche Lage ist absolut desolat und ich glaube, man kann noch nicht mit 100%iger Gewissheit ein Bild zeichnen, zum einen aufgrund dieser digitalen Dunkelheit und zum anderen aufgrund des Dickichtes des Krieges. Also um die Frage zu beantworten, seriös zu beantworten, wie stark oder wie schwach ist dieses Regime eigentlich noch? Ich glaube, dafür ist es noch zu früh.
Sie deuten immerhin die Repressionen gegen die Bevölkerung so, dass es dort immer noch ein wahrnehmbares Brodeln geben könnte. Besteht die Chance, dass es doch noch so einen fundamentalen Wandel pro Menschenrechte, Demokratisierung und so weiter, Ende der Unterdrückung im Iran gibt? Oder sind die Menschen, ist die Bevölkerung im Grunde, ja, ist der Widerstand gebrochen?
Zum einen dürfen wir nicht vergessen, dass dieser Protest vom Januar zu einem historischen Massaker geführt hat gegen die iranische Gesellschaft, wo wahrscheinlich Zehntausende von Menschen innerhalb von 2-3 Tagen ermordet worden sind auf einer militärischen Art und Weise seitens des Regimes. Was natürlich zu großen Fragen geführt hat, dass Allah, es reicht wohl nicht aus, dass wir Millionen zu Millionen auf die Straßen gehen, um dieses Regime zu beseitigen, wenn es ein Regime ist, das recht straffrei Zehntausende seiner eigenen Bevölkerung massakrieren kann. Das hat natürlich große Fragen, wirft das auf. Was denn die Möglichkeiten sind der iranischen Zivilgesellschaft, eine Demokratisierung hinzubekommen und was denn auch die Verantwortung der internationalen Politik und auch der internationalen Solidarität ist, um diesen iranischen Freiheitskampf zu unterstützen. Ich spreche seit 2017/18 vom Beginn eines langfristigen revolutionären Prozesses in Iran mit neuartigen Protesten, die soziale Basis fällt peu à peu immer mehr weg. Die strukturellen Krisen, für die die Machthaber in Iran hauptverantwortlich sind, diese werden zunehmend schlechter. Dennoch gibt es ein Manko in Bezug auf Organisierung dieses Widerstands, wo natürlich solch ein stark autoritäres System auch genau hinschaut, um das zu verhindern. Es gibt die Frage der internationalen Akzeptanz dieses Regimes. Also kommen wir zu einer Art Arrangement mit diesem Regime oder kommen wir zu der Erkenntnis, dass man verstärkt diplomatisch, politisch und ökonomisch Druck ausüben muss auf die Machthaber, um im Endeffekt, und darum geht's, die Machtbalance zwischen Staat und Gesellschaft zugunsten der Gesellschaft zu ändern. Das wird noch ein schwieriger Kampf, aber ich denke, dass soziologisch gesprochen diese Kluft zwischen Staat und Gesellschaft in Iran wirklich irreversibel ist und ich kann mir nicht vorstellen, inwieweit die Machthaber diese Bedürfnisse der iranischen Gesellschaft befriedigen können. Auch wenn sie versuchen, stärker an den Nationalismus zu appellieren und sich so eine neue Legitimität offen, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Sie haben die größten Probleme, gerade versucht die Staatspropaganda, die Nahrungsmittelpreise, die wirtschaftliche Not den amerikanischen Angriffen quasi verantwortlich zu machen oder die Amerikaner dafür verantwortlich zu machen. Und das zeigt, in was für einer Bredouille sich diese Machthaber befinden, um auf die Bedürfnisse der Bevölkerung zu antworten, aber auch eine Politik anzubieten, die dafür Antworten geben könnte. Und die sehe ich nach wie vor nicht.
Herr Fatollah Nejad, ich möchte gerne noch mal auf die nähere Umgebung des Iran, die direkten Nachbarn gucken. Iran hat gegen Israel zurückgeschlagen, seit Ende Februar tut es noch, greift aber weiterhin auch seine direkten Nachbarn an. Warum?
Das Kalkül war, dass diese arabischen Golfstaaten durch ihren privilegierten Zugang nach Washington in der Lage sein werden, den Druck auf Trump zu generieren, sodass dieser seine Finger von Iran lässt. Deswegen gab es diese vielen Angriffe auf diese arabischen Golfstaaten. Und was diese mit schockiert hat eigentlich, vor dem Hintergrund, dass viele von denen ja versucht haben, sich irgendwie zu arrangieren mit der Islamischen Republik, immer davor gewarnt haben, dass nicht zu einem großen Krieg kommen darf. Und jetzt sehen sie, dass die Iraner sehr stark verschiedene Bereiche dieser Länder angegriffen haben, nicht nur angeblich militärische, sondern auch zivile Einrichtungen, auch die Produktionsanlagen, also auch physischen Schaden zustande gebracht haben, was wirklich milliardenschwer ist. Also es gibt ein böses Erwachen innerhalb dieser arabischen Golfstaaten. Dennoch gibt es da Unterschiede in der Reaktion, wie man denn mit dieser Situation umgeht. Auf der einen Seite des Spektrums haben wir den Oman, der sich versucht irgendwie zu arrangieren, der auch weniger Angriffe abbekommen hat als andere arabische Länder am Golf. Dann haben wir auf der anderen Seite des Spektrums die Vereinigten Arabischen Emirate, die selbst sogar Angriffe geflogen sind als Reaktion auf diese vielen, vielen iranischen Schläge auf die Vereinigten Arabischen Emirate, die sehr viel mehr waren als gegen die anderen Staaten des Golfkooperationsrates, die also eher auf eine Art Abschreckung setzen, die dennoch natürlich große Befürchtungen haben, dass wenn dieser Krieg weitergeht, dass man dann noch mehr abbekommt von den Iranern, was zu größeren sogar Existenzherausforderungen führen kann. Dann haben wir einige Länder in der Mitte, Katar, Saudi-Arabien, die versuchen, die von Pakistan geführte Vermittlerrolle zu stärken. Also es gibt kein einziges Modell, wie man denn umgeht. Aber das, was doch der gemeinsame Nenner ist, ist, dass die Islamische Republik durchaus als sicherheitspolitische Bedrohung wahrgenommen wird. Und das wird in meinen Augen durchaus auch mittel- und langfristig eine große Rolle spielen, weil einfach dieser Damoklesschwert weiterhin über die Köpfe dieser arabischen Herrscher und dieser arabischen Systeme sein wird, dass die Iraner mit einer einzigen Drohne oder mit einer einzigen Rakete wieder zu sehr viel Unheil und zu einer Destabilisierung dieser Region führen können, sodass dann diese Länder dann ihre wirtschaftliche Existenz auch befürchten müssen.
Und das gilt ja nicht nur für die Staaten am Golf, das gilt auch für den weiteren Nahen Osten, nämlich durch die Schwächung der iranischen Proxys. Diese Terrororganisationen wie Houthis, wie Hamas, wie Hezbollah, die Teheran sorgfältig aufgebaut hat. Wie geschwächt sind die? Und vor allem, wird Teheran an denen festhalten?
Sie sind schon sehr stark geschwächt. Im Zuge des 7. Oktober 2023, der iranisch-israelischen Auseinandersetzung in der Region, hat Israel eigentlich im Alleingang sehr viele dieser Stellvertreter sehr stark schwächen können, allen voran die Hezbollah im Libanon, die eiserne Faust des iranischen Regimes vor Israels Türen sozusagen. Also die Hezbollah ist nur ein Schatten ihrer selbst, aber sie gibt es natürlich noch als Organisation. Dann haben wir das Assad-Regime in Syrien gehabt, das es nicht mehr gibt. Also Syrien als einziger staatlicher Verbündeter des iranischen Regimes ist weggefallen. Dann haben wir die pro-iranischen schiitischen Milizen im benachbarten Irak, die es nach wie vor gibt, die allerdings auch in einem lokalen irakischen nationalen Kontext auch gebunden sind. Dann haben wir die Houthis im Jemen, die durch Angriffe auf die internationale Schifffahrt durch sehr viel Unruhe gesorgt haben nach dem 7. Oktober 2023 und die auch jetzt eine Rolle spielen sollen, eine noch größere, wenn sie denn in der Lage sein werden, die andere wichtige Meerenge innerhalb dieser Weltregion, und zwar Bab el-Mandab, das ist der Weg quasi, der um die arabische Halbinsel führt, bis zum Suezkanal, dann zum Mittelmeer. Also dass die Houthis im Jemen durch Angriffe auf die Schifffahrt dort zu einer Blockade der Meerenge von Hormuz beitragen können. Mit anderen Worten, ja, Iran hat noch regionale Muskeln, die es spielen kann, aber man darf es überhaupt nicht vergleichen mit der Situation vor 2024. Also diese regionalen Muskeln sind sehr, sehr viel schwächer. Deswegen wird auch viel mehr verstärkt von iranischer Warte auf andere Instrumente gesetzt, also das Raketenprogramm und auch das Drohnenprogramm, die vielleicht effektiver sein können.
Manche sagen ja, Donald Trump habe einen Fehler gemacht mit dem Krieg gegen den Iran. Andere meinen, das abschließende Urteil, das stehe noch aus. Was meinen Sie?
Ich glaube, das abschließende Urteil, wie dieser Krieg in all seinen Dimensionen zu beurteilen ist, auch was es mit der Situation in Iran selbst macht, mit der Islamischen Republik, das ist in der Tat noch zu früh. Aber die Kritik an Trump ist in meinen Augen durchaus gerechtfertigt an den Amerikanern und den Israelis, weil man dieser Seite ganz klar vorsetzen muss, dass sie keine Strategie gehabt haben. Und deswegen sind sie auch sehr stark gescheitert, diese militärische Überlegenheit zu übersetzen in einen strategischen oder politischen Terraingewinn. Also all das ist schon ein großes Kernproblem, vor allen Dingen auch der amerikanischen Seite.
Vielen Dank. Der Iran, 3 Monate nach Beginn des Krieges am Golf, stand im Mittelpunkt des Gesprächs mit dem Politologen und Publizisten Ali Fatollah Nejad. Er ist Gründer und Direktor des Center for Middle East and Global Order und Autor des Buchs Iran, wie der Westen seine Werte und Interessen verrät. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt, ein Podcast von RBB24.